Nun zu unserem Text, den wir aufgezeichnet finden im zweiten, ja, ich habe den Text nicht mal niedergeschrieben. Wenn man zu viel im Kopf hat, vergisst man das. 2. Korinther 4, Vers 1. 2. Korinther 4, Vers 1. Darum, dieweil wir ein solch Amt haben, wie uns denn Barmherzigkeit widerfahren ist, so werden wir nicht müde. Lasst uns beten. Herr Jesus, sei du in unserer Mitte. Schenk, dass dein heilig Wort wie Feuer ist und wir wie Holz, dass das Feuer angezündet wird in unserem Herzen. Und wenn es schon angezündet ist, dass es noch mehr brennt zu deiner Ehre. Amen. Ich möchte über 3 Punkte sprechen heute Abend. Wir haben ein solch Amt, über das Amt, das wir haben oder haben sollten. 2. Punkt, uns ist Barmherzigkeit widerfahren. Der letzte Punkt, wir werden nicht müde. Und möge Gott zu uns reden. Ich hatte heute Nachmittag einen Anruf, so über die Weihnachtszeit, vor oder nachdem, war ein feiner junger Mann bei uns. Der hat in meinem Haus Fliesen gelegt und es gut gemacht. Es war ein schöner junger Mann. Und dann, während er die Fliesen legte, ist er zu einem Mitarbeiter gegangen und sagt, du, Gott hat diese Nacht zu mir geredet und hat mir gesagt, du nimmst es zu leichtsinnig und leichtfertig und oberflächlich mit deinem christlichen Leben. Es ist nur ein Schauspiel. Dein Leben ist nur ein Spiel. Und sagt, ich will zu dem Prediger gehen und mit ihm reden. Ich will ein seelsorgerliches Gespräch haben. Und da sagte die Person, ist die Person zu dir gekommen, Elo? Ich sage, ich weiß nicht. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ja, sagte sie, er hat gesagt, er kommt zu dir. Er muss es ernst machen mit seinem geistlichen Leben. Aber ich weiß nicht mehr. Da sagt sie, der ist jetzt tot, gestorben. Plötzlich, unerwartet, erkrankt. Sie haben ihn denn schnell ins Spital gebracht. 4 Tage lag er da und ist nun tot. Wenn Gott zu uns redet und wenn Gott uns eine Gelegenheit gibt, lasst uns die nicht an uns vorübergehen. Die Blinden im Neuen Testament, die lehren uns, wie es gemacht wird. Wenn sie hörten, Jesus von Nazareth geht vorbei, dann schrien sie laut. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meine. Und eine Frau hat es ja mit ihrem Kind, das so krank war, so gemacht. Und der Herr Jesus nahm keine Notiz von ihr. Und die Jünger sagten, schelte doch diese Frau, steuer sie, dass sie nicht solchen Lärm macht. Was die Frauen alles fertig bringen können. Aber sie hörte nicht auf. Und er sagt, du, ich bin nicht gesandt zu den Hunden. Das ist doch nicht recht. Sie war eine Heidin, dass ich das Brot der Kinder nehme und den Hunden gebe. Aber die Frau sagte, ja, Herr, aber die Hunde, die fressen auch von dem Brot, den Brosamen, von dem Brot, das auf die Erde fällt. Und er sagt, Frau, groß ist dein Glaube. Manchen sind die Frauen uns ein gutes Vorbild. Sie ließ nicht locker und ließ nicht nach. Und der Herr Jesus sagte, Frau, groß ist dein Glaube. Das hat der Herr Jesus ein paar Mal gesagt und fast jedes Mal war es ein Heide, der römische Hauptmann. Wenn es die Heiden, wenn die zu Jesus kamen, sagte der Herr oft, groß ist dein Glaube. Wir wären vielleicht beleidigt gewesen. Was, er nennt mich ein Hund? Ich bin doch kein Hund. Ehrenbeleidigung. Sie sagt, ja, das bin ich. Aber die Hunde, die fressen auch von dem Brot, was vom Tisch des Herrn fällt. Und er sagt, Frau, groß ist dein Glaube. Und sie hat das bekommen, was sie wollte. Aber so sollten wir es auch machen. Herr, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Das war ein Text, den meine Eltern hatten als Wandsbruch. Gibt es auch hier Wandsbrüche? Gibt Wandsbrüche. Und als kleiner Bursche habe ich den oft gelesen. Und sagte, was bedeutet das wohl? Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Aber später war mir dieses Spruch so wunderbar. In einem Haus war ein Spruch, wir haben hier keine bleibende Stadt. Da sagt das Kind zu der Mutter, bedeutet das, dass wir hier nicht schlafen dürfen? Ja, kleine Kinder können oft was recht verstehen und oft verkehrt. Ist ja auch der Gesang, nimm dein Küchlein ein. Da sagst du, Mutter, müssen wir nun ein Küken runterschlucken? Nun, zu unserem Text. Dieweil wir solch ein Amt haben, als erstes, vor dem wir dieses Wort Amt prüfen, möchte ich dieses sagen. Er sagt, weil wir ein Amt haben. Was ist unser Amt? Was ist unser Ruf? Ist da einer unter uns heute Abend, der nicht weiß, wozu Gott ihn berufen hat? Das wäre eine traurige Sache. Ich bin Gott dankbar, dass seitdem Gott mich gerufen hat, hatte ich noch nicht einen Zweifel, der aufgekommen ist. Elo, wozu bist du hier in dieser Welt? Was ist dein göttlicher Ruf. Wozu hat Gott dich berufen? Ich weiß es. Es ist mir klarer denn irgendetwas anderes. Ich kann nicht daran zweifeln. Ich weiß es. Es tut mir leid sehr oft, wenn ich daran denke, dass es Menschen gibt, die sagen, ich weiß nicht. Was will Gott von mir? Traurige Sache. Wenn der Mensch nicht weiß, was sein Amt ist. Das ist fast so blöd, wie jemand, wenn eine Person sagt, ich weiß nicht, was bin ich nun, ein Mann oder eine Frau? Bin ich verheiratet oder unverheiratet? Wir sollten wissen, wofür wir in dieser Welt sind. Wir können doch nicht einfach so blindlings durchs Leben gehen, blind, und wissen nicht, wofür wir hier in dieser Welt sind. Wir sollten wissen, was Gottes Wille ist. Unser Bruder erzählte mir auf dem Weg hierher, dass er mal gelesen hat in Holland, eine Geschichte von einem Rugby-Player. Rugby. Ihr wisst ja, was Rugby ist. Aber dieser Mann war noch jung und ein Kopf kürzer als die anderen. Und der wurde immer dazu gewählt, um, was ist das auf Deutsch, wenn sie nicht spielen, aber wenn einer verletzt wird, dann müssen sie spielen, in Reserve, kann man das auf Deutsch sagen, Reserve. Und sein Vater ging immer mit ihm. Jedes Mal war sein Vater dabei. Aber nicht einmal ist es ihm gelungen, zu spielen. Und eines Tages, als sie zum Spiel mussten, da starb sein Vater. Und dann ging er zum Trainer und sagt, mein Vater ist gestorben, ich kann nicht kommen. Da sagte er, gut, dann geh nach Haus zu der Beerdigung deines Vaters. Ist er hingegangen und dann ist er später gekommen. Und dann ging er, das war nun das letzte Spiel, dann ging er zu dem Trainer und sagte, darf ich heute spielen? Er sagte, nein, kannst du nicht. Er sagt, bitte lassen Sie mich spielen. Ach, dachte der Trainer, wir haben schon dreimal verloren. Dies ist nun das vierte Mal. Ob wir wieder verlieren, schadet nichts. Und er sagte, gut, Junge, du kannst spielen. Dann haben sie gespielt. Und dieser junge Mann hat so fantastisch gespielt, dass er viermal Punkte angezeigt hat. Viermal über die Linie ging. Alle schrien, er war der Held. Dann fragten sie ihn, warum hast du so gut gespielt? Da sagt er, wisst ihr warum? Mein Vater war immer mit mir. Jedes Mal. Aber er war blind. Er konnte nicht sehen. Und nun ist er gestorben. Nun ist er beim Herrn und nun kann er sehen. Und dann habe ich gesagt, so, heute spiele ich mit aller Kraft, dass mein Vater mich sehen kann. Das hat er gesagt. Dass mein Vater mich sehen kann. Also, so sollten wir es auch sehen, machen. Unser himmlischer Vater, sein Auge ruht auf uns. Er sieht uns. Er sieht uns. Für uns sollte das kein Problem sein. Wir wissen ja von der modernen Technik und von der Wissenschaft, kann ein Mensch in Südafrika sein, in Asien, Osten, Westen, und wir sehen ihn im Fernsehen und wir hören ihn reden. Also soll es ganz leicht sein für uns und verständlich, dass Gott im Himmel uns alle sieht. Er hat ein großes Fernsehen im Himmel und unser ganzes Leben sieht er. Ob wir unter Menschen sind oder allein. Und alles hört er. Er hat ein großes Tonbandgerät dort. Jedes Wort, das wir reden, wird dort aufgenommen. Und einst am Tage des Gerichts wird dieser Film vor unsere Augen abgespielt. Die Engländer sagen, that's a sobering thought. Das ist ein Gedanke, der uns nüchtern macht. Dann werden wir nüchtern, wenn wir das nicht vergessen. Gott sieht mich. Gott hört alles. Und er sieht alles. Und das sollte stets und ständig mit uns sein. Und wir sind nicht einfach hier wie die Pilze im Wald. Gott hat uns geschaffen. Mit einem Zweck und Ziel. Und der Herr Jesus sagt, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen. Nur die seinen Willen tun. Und da müssen wir erkennen, was ist Gottes Wille für mich? Wozu hat er mich bestimmt? Dass wir seinen Willen klar erkennen. Und das beginnt dort, wo wir uns befinden. Und dass wir dort unser Amt erfüllen. Und dann kann er uns an unsere Hand nehmen und weiterführen und leiten. Lasst uns nicht leben wie die Ochsen und die Kühe. Der Mensch ist auf eine höhere Stufe als ein Esel oder eine Ziege oder eine Kuh. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, deinen Willen zu erfüllen. Und er sagt zu seinen Jüngern, ich habe eine Speise, von der ihr nicht wisst. Und sie sagten, hat jemand ihnen schon was zum Essen gegeben? Dabei sprach er von der geistlichen Speise, die Gottes Wille war für ihn. Wir können nicht einfach irgendwie und irgendwo leben, ohne dass sie auf die Knie gehen und sagen, Herr, wozu hast du mich geschaffen? Was ist mein Amt? Was ist mein Dienst in deinem Reich? Jesus war erst 12 Jahre alt und die Mutter sagt, was hast du uns getan, deinem Vater? Und mir das, er sagt, weißt du nicht, wo ich sein muss? Ich muss in meines Vaters Geschäft sein. Das wusste er schon als 12-jähriger Junge. Wir haben ein Amt. Bei einem kann es eine Hausfrau sein. Bei einem anderen irgendeine andere Arbeit. Aber sei dir klar, dass das, was du tust, dein himmlisches Amt ist. Und du tust es als dem Herrn. Als dem Herrn. Wenn du eine Frau bist, musst du wissen, das ist mein Amt. Ich bin eine Missionarin hier im Haus. Für meinen Mann, für meine Kinder. Einige sagen, ich habe es schwer mit meinem Mann. Männer können schwierig sein. Ein schweres Kreuz zu tragen. Nein, ist nicht schwer. Die Bibel sagt, tu es als dem Herrn. Als dem Herrn. Wenn der Herr Jesus dich besuchen würde, was würdest du tun? Du würdest ihn mit Freuden empfangen. Ihm die Tür öffnen. Die beste Kost bereiten. Lass mal die Fantasie so etwas laufen, liebe Frau. Wie würdest du den behandeln, wenn Jesus tatsächlich in menschlicher Gestalt zu dir käme? Würdest du ihn wie ein König behandeln? Das Beste. Und das Neue Testament sagt, ihr Frauen, seid eure Männer untertänig als dem Herrn. Wenn dein Mann kommt, sieh nicht dein Mann, denkst, ja, da kommt er wieder und schimpft und wird mich schelten. Dieses ist nicht recht, jenes, vergesse das. begegne ihn als dem Herrn. Tu es nicht für ihn, sondern für den Herrn. Und schau mal, was geschehen wird. Eine Frau sagt, was? Kann ich meinen Mann nicht mehr schimpfen? Kann ich ihn nicht mehr tadeln? Und dann dachte ich, ich schweige nicht stille, ich sage nein. Darf ich nicht mehr die Leviten vorlesen? Nein. Sie sagt, aber Erno, was wird von mir? Als dem Herrn. Und wenn du, liebe Schwester, das tust, kommst du weiter mit deinem Mann, als was du denkst. Du wirst nicht seine Sklavin werden. Er wird dich auf Hände tragen. Versuch's mal. Und wenn der Herr uns bewahren sollte, dass wir uns mal wiedersehen oder hier, bitte komm zu mir und sag mir, du hast es versucht und es hat nicht funktioniert. Dann werde ich dich um Entschuldigung bitten. Aber dann möchte ich mit dir zu deinem Mann. Ich möchte mal sehen, was für ein Geschöpf das ist, das nicht bewegt wird, wenn er wie ein König behandelt wird. Und ich möchte ein persönliches Gespräch mit ihm haben. Kannst uns alleine lassen, ich werde mit ihm reden. So Gott will und wir leben. Versuch's. Als dem Herrn. Natürlich sagte auch ihr Männer, liebet eure Frauen, so wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat und sich für sie gegeben hat und sie geheiligt hat. Wir Männer sollten nicht alte, knurrige Knaste sein. Nein, unmöglich. Nichts ist recht. Kann einem nichts recht machen. Von morgens bis abends. Ja, es gibt auch verdrehte Männer. Für die muss man beten. Und der Herr hat das beste Rezept. Er sagt, als dem Herrn. Als dem Herrn. Versuch's und seh. Und in dem sei dir das bewusst, was Gottes Amt für dich ist. Herr, wozu hast du mich geschaffen? Was ist dein Wille für mich? Sein Auge ruht auf dich, schaut dich an und tu es für den Herrn, nicht für deinen Mann. Und wenn er ein Trunkenbold ist und besoffen daheim ankommt und schilt und flucht, tu es nicht, weil er es wert ist oder würdig ist, aber weil Gott so sagt. Sei ihm gehorsam. Und dann beginnt der Vorgeschmack des Himmels. Dann wird das Leben interessant. Dann haben wir schon einen Vorgeschmack vom Himmel. Das ist Punkt Nummer 1. Wir haben ein Amt. Paulus wusste, was sein Amt war. Da konnte niemand dran rütteln und rühren. Und er ist in seinem Amt, in seinem Joch gestorben. Aber was ist nun dein Amt jetzt in diesem Jahrhundert, in dieser Zeit? Nun, Amt. Im Griechischen, in der griechischen Sprache ist es Diakonia. Und das bedeutet, in ein Abhängigkeitsverhältnis in seine Freiheit eingeschränkt. Um ein Diakon zu sein, bedeutet, dass du abhängig bist von Gott. Ganz abhängig. Von ihm gefangen genommen. In der englischen Sprache ist ein Lied, Make me a captive and I shall be free. Nehme mich gefangen, Herr, dann bin ich frei. Wir können sagen, ist ja ein Paradox. Wenn du Jesu Gefangene wirst, dann wirst du recht frei. Also in seinem Dienst. Und dienst ihm. Interessant, dass im Griechischen Diakonia das Gegenübergesetzte ist zu herrschen. Zu herrschen. Also hier zu dienen, hier zu herrschen. Der Herr Jesus sagt, die Könige dieser Welt, die Großen dieser Welt, die herrschen, die regieren. Aber bei euch soll das nicht so sein. Der Größte soll der Kleinste sein. Der Größte, der Diener alle. Und das können wir von dem Herrn Jesus lernen. Er sagt, ich bin nicht gekommen, bedient zu werden. Das hat der Herr Jesus gesagt. Des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Also, zu dienen bedeutet, dass du dein Leben gibst für die anderen. Dass du die anderen höher achtest als dich selbst. Aber wenn man herrscht, dann rechnet man sich selber höher als die anderen. Dann schaut man auf die anderen herunter. Aber wenn man in der rechten Haltung ist, in seinem richtigen Amt, dann rechnen wir andere höher als uns selbst. Dann ist es nicht schwer, sie zu irren. Der Herr Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich bedient werde. Ich bin gekommen zu dienen. Da war ein Missionar, ein deutscher Missionar in Südafrika. Er war schon ein Greis. Und dann kam er zu einem erfahrenen Gottesmann und sagt, mein ganzes Leben ist dahin. Ich habe so sehr versucht, Gott zu dienen, ist mir nicht gelungen. Da ist keine Frucht in meinem Dienst. Ich wollte Seelen gewinnen, Seelen zu Jesus führen. Ist mir nicht gelungen. Ich will Jesus dienen, kann aber nicht. Und dann sagte der alte Erfahrene, da liegt der Knoten. Das ist dein Problem. Das ist verkehrt. Du willst Jesus dienen. Er ist nicht gekommen, sich zu dienen lassen. Er ist gekommen, zu dienen. Er sagt, was meinst du damit? Er sagt, vor dem du Jesus dienen kannst, muss er dir dienen. Hat Jesus schon was getan in deinem Leben? Hat er schon irgendwas an dir getan? Dein Leben verendet, deine Sünden hinweggenommen, dich gelöst von deinen Sünden. Du willst ihm dienen und er will dir dienen. Das ist das Problem. Und da geht ihr gegeneinander. Er sagt, höre mal auf und zu versuchen, um Jesus zu dienen. Komme jetzt zu ihm und sagt, Herr, ich muss bedient werden. Du musst mich waschen. Du musst mich reinigen. Du musst mich antun mit Kleidern des Heils. Herr, du musst mich frei machen. Du musst es schaffen in uns. Und er sagt, da gingen seine geistlichen Augen auf. Er fiel auf seine Knie und sagte, Herr, vergib mir, dass ich die Sache ganz missverstanden habe und verdreht habe. Ich wollte dir dienen. Und du bist ja nicht gekommen dazu. Ich kann dir nicht dienen. Du musst mir dienen. Du musst mir helfen. Und dann kam er als Sünder zu Jesus. Sagt, Herr, ich bin gebunden. Bitte mache mich frei. Ich bin beschmutzt. Ich bin ein Sünder. Wasche mich von meinen Sünden. Mein Leben ist der alte Adam. Herr, bitte, mache mich ganz neu. Und der alte greise Missionar ist zurückgegangen und dann kamen die Menschen zum Glauben. Eine nach dem anderen. Da hat er das erfasst. Ich war ein kleiner Teenager, als er bei uns war und in der Kirche gesprochen hat. Und es ist mir noch ganz klar. Ganz klar. Er sagt, ich war verdreht. Ich habe es nicht verstanden, nicht kapiert. Ich wollte Gott dienen. Dabei konnte ich nichts. Ich war gebunden. Ich war unrein. Und dann bin ich zu Jesus gekommen. Und er hat mich gereinigt. Als Jesus den Jüngern die Füße wusch, da sagte Petrus, auf keinen Fall, das dulde ich nicht. Da sagte der Herr, Petrus, wenn du nicht zulässt, dass ich deine Füße wasch, hast du kein Teil und kein Anteil am Reiche Gottes. Da sagte, wenn das so ist, Herr, nicht nur die Füße, sondern die Hände auch und den Kopf. Wir können wie ein Pendel von einem Extrem zum anderen gehen. Und der Herr sagt, wenn es mir genügt, deine Füße, dann lass das auch für dich genug sein. Da war ich zufrieden. Hat der Herr Jesus dir schon deine Füße gewaschen? Dein Herz? Dein Leben gereinigt? Gefegt, allen Schmutz hinausgetan? Er ist nicht gekommen, dass wir ihn dienen, aber dass er uns dient. Und das Wunderbare ist, dass in Lukas 12, Vers 37 es heißt, selig, die Elberfelder Übersetzung sagt, glückselig. Im Griechischen Makarios, sagt er schon zur Hand, wenn jemand einen Sohn hat, kann ihn Makarios nennen. Selig, aber in der hebräischen Sprache, wenn es heißt glückselig, bedeutet das dreimal selig. Selig, selig, selig. So wie der Herr, von dem es heißt dreimal heilig, 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 heilig. So ist er dreimal selig. Dreimal selig. Wenn der Herr zurückkommt und findet seine Knechte wachend. Er wird sich schürzen, sie zu Tische setzen und ihnen dienen. Ist das nicht wunderbar? Ich habe diese Tage gesagt, ein Mensch, der nicht für Jesus lebt, ist nicht recht im Kopf, er ist verrückt. Der Herr sagt, wenn wir für ihn leben und das tun, was er uns gebietet, bei seiner Wiederkunft wird er uns zu Tische setzen und wird sich schürzen, er wird seine Schürze holen und dann wird er uns bedienen. Kann man sich das vorstellen? Welch ein Vorrecht! Er wird nicht Gabriel sagen, Gabriel, bediene mal diesen. Michael, du, hier ist dieser, bediene ihn. Nein! Er wird das nicht tun, was seine Frau tun kann. Kind, gib mal deinem Vater was zu essen. Liebe Frauen, die Männer haben auch etwas Gefühl. Für ihn ist es eine Freude, wenn er von der Frau bedient wird. Aber wenn die Kinder, die Frau da sitzt, herrisch, Kind, Sohn, gib mal deinem Vater was zu essen. Liebt er nicht. Aber das brauche ich hier nicht sagen. Das geschieht nur unter den Heiden. Unter den Schweizern wird solches nicht, wird es nicht geben. Und der Herr Jesus, der schickt nicht seinen Engelfürst, bediene den mal. Er wird sich selber schürzen, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, der auferstanden ist von den Toten, der jetzt zur Rechten der Kraft des Vaters sitzt, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der zurückkommen wird mit dem letzten Posaunenschall auf die Wolken, der wird dich nehmen, an seinen Tisch setzen und dann wird er dir dienen und bedienen. Ist das möglich? Solch ein Vorrecht! Glückselig ist der, dreimal selig! Wie können wir solch eine Seligkeit von uns werfen? Wie können wir Jesus den Rücken kehren? Manche Menschen haben ein Problem. Sie sagen, wenn Gott Liebe ist, wie kann es eine Hölle geben? Das gibt es ja nicht. Das gibt es nicht. Gott kann doch nicht, wenn er uns liebt, in die Hölle werfen. Ich kann es gut verstehen. Wenn es keine Hölle gibt, gibt es auch keine Liebe. Wer diese Glückseligkeit dreimal selig den Rücken kehrt, hat die Hölle verdient. Und ich sage, sie muss noch mehr gefeuert werden, muss noch mehr brennen. Wer solch eine Frechheit hatte und so blind war und doof und hat den Herrn Jesus den Rücken gekehrt, und ist in die Welt gegangen, hat sich vom Teufel verführen lassen. Der ist des höllischen Feuers schuldig. Da sollte jeder doch sagen, Herr, ich komme zu dir. Ich kann das nicht fassen. Soll solches mir einst zuteil werden? Solches. Neulich wurde ich geladen von den Premier bei uns in Südafrika, Minister. Und da sagt ein anderer, das ist aber ein Vorrecht für dich. Wie gehst du da hin? Was machst du? Ja, sag ich, auf die Einladung steht in schwarz. Was bedeutet? Ja, die Krawatte muss schwarz sein. Aber gewöhnlich nicht nur solch eine Krawatte, solch eine. Gut, in schwarz gekleidet. Etwas Wunderbares, sagte er. Solch ein Vorrecht hast du. Als ich zurückkam, sagte ich, danke Herr, dass du mich zu solchen Sachen führst. Was die Welt uns bieten kann, ist nichts mehr als eine Seifenblase. Die kann wunderbar aussehen, im Sonnenschein glänzt, Regenbogenfarben. Rühre sie nur an, dann platzt sie. Und dann ist der Finger schmutzig. Muss man Taschentuch nehmen, abwischen. Da saßen wir dann nah am großen Tisch mit den Hoheiten. Und dann kam das Gesöff, Getränk. Und sie kam zu mir, sagte ich, Gänsewein bitte. Was? Gänsewein. Und ein Rechtsanwalt neben mir sagt, was sagst du? Ich sag Gänsewein. Was ist das? Oh, sagte, Wasser. Ich sag, ja, stilles Wasser. Ist das beste Gesöff. Oh, der eine hat Schnaps, der andere hat dieses. Das gehört damit zu. Und ich habe mein Wasser genossen, das ist das Gesundeste. Die anderen trinken Benzin. Rauchen noch dabei. Rauchen an sich ist schon ungesund. Wenn man dabei trinkt, Alkohol, soll es 40 Mal schlimmer sein. Begeht man ja Selbstmord. Dann bleibt beim Gänsewein. Ja, ist alles Lug und Betrug. Die Welt, die verlockt Menschen, lockt Menschen. Da steckt aber nichts dahinter. Nichts, gar nichts. Nur ein Ziel, dahin zu gehen und den ein Licht zu sein, den Menschen von Jesus sagen. Das alles. Sonst haben wir in dieser Welt nichts verloren. Die Welt kann uns nichts bieten. Gar nichts. Nur Sünde, Scham, Nacktheit. Aber Jesus, schon Vorgeschmack vom Himmel hier und am Jenseits, nicht die Hölle, er selber wird uns bedienen. Das lohnt sich, zu Jesus zu kommen, mit ihm zu leben. Wir haben ein Amt. Wir sollen von ihm gefangen genommen werden. Und dann sind wir frei. Dein Paradox kann ich verstehen. Du willst Freiheit, du wirst aber ein Gefangener. Lass Jesus dich gefangen nehmen, sag nicht mein, dein Wille geschehe, dann wirst du frei. Der zweite Punkt. Uns ist Barmherzigkeit widerfahren. Andere Übersetzungen sagen mit Erbarmen beschenkt worden. Gott beschenkt uns. Da ist keiner so wie er. Der verlorene Sohn, als er zurückkam nach Haus, er kam von den schlimmsten Sünden, die es gibt in dieser Welt. Die schlimmsten Schandtaten auf dem Geschlechtlichen. Er kam vom Schweinestall. Er war so tief gesunken, dass ihn hungerte nach dem Schweinefutter. Aber keiner hat es ihm gegeben. Also, die Welt schenkt uns keine Befriedigung. Die befriedigt uns nicht. Er sagte zu der samaritischen Frau, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nimmer mehr dürsten. Nie wieder dürsten. Nie. Das ist das Wunderbare. Wir gehen zur Welt und da geht es von einem zum anderen. Rauchen, Zigaretten, Drogen, Heroin. Immer schlimmer, bis wir in der Grube sind. Und wenn Jesus sich nicht über uns erbarmt hat, ins ewige Feuer. Uns ist Barmherzigkeit widerfahren. Er beschenkt uns mit Gnade und Erbarmen. Und der Sohn, als er plötzlich da an seinen Vater dachte, da sagte, hier bin ich bei den Schweinen. Ich gehe zurück zu meinem Vater und sage, Vater, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mach mich zu einem deinen Tagelöhnen. Dann ging er. Und kurz vor dem er bei dem Vater ankam, kam der Vater ihm entgegen. Mit einem Vaterherz. Und er sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Vergib mir. Und er rief seine Knechte. Nimmt ihn, wascht ihn. Tut ihn an mit den besten Kleidern. Bringt das beste Kleid. Einen Ring, Schuhe, Bringt das gemästete Kalb. Und dann wurde gefeiert. Ihr, die ihr noch Väter habt und Eltern habt, ihr wisst nicht, wie das Herz der Eltern für euch schlägt. Wenn man jung ist, ist man noch jung im Kopf und denkt nicht daran. Wenn ihr einmal alt seid, werdet ihr es merken. Irrt eure Eltern, wenn sie noch leben. Geht aus eurem Weg, um die Freude zu bereiten. Und wenn es Schwiegereltern sind, behandle sie nicht wie Schwiegereltern, sondern wie deine eigenen Eltern. Was du siehst, das wirst du ernten. Und deine Kinder werden dich auch so behandeln, wie du deine Eltern behandelst. Heute ist der Trend, so schnell wie möglich aus dem Elternhaus. Das ist eine faule Sache. Keine gute Sache. Keine gute Sache. Eltern, Vater und Mutter muss man ehren. Und nicht, wenn sie tot sind im Grab, jetzt den schönsten Sarg und die schönste Blume aufs Grab. Die Schwiegertochter legt nun fromm da die schönsten Blumen aufs Grab. Du spottest ihre. Du lästest sie. Als sie lebte, hast du ihr keine Blumen gebracht. Nicht Notiz von ihr genommen. Kümmerte dir nichts. Hast dein eigen Leben gelebt. Seine Schande. Wenn solches in der Welt geschieht. In der westlichen Welt. Eltern soll man ehren. Das ist das größte Vorrecht, das wir haben. Und Gott sagt, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Das wird bestimmen und kann bestimmen, wie lange du leben wirst. Gott schaut dich an. Oh. Behandelst du deine Mutter so? Behandelst du deinen Vater so? Und wenn er knurrig ist? Und wenn er unfreundlich ist? Das hat nichts mit dir zu tun. Du sollst ihn ehren, nicht bekehren. Einige predigen ihre Eltern etwas vor. Nein, Gott gebietet uns nicht, unsere Eltern zu belehren, auch nicht zu bekehren, sondern zu ehren. Und dein Vaterherz und dein Mutterherz, das ist die kleinste Wohltat. Berührt das Herz. Es gibt viele weinende Eltern in dieser Welt. Viele trauernde Eltern wegen ihrer Kinder. Eine alte Mutter sagte mir, ich habe 6 Kinder. Hätte ich doch kein Kind in diese Welt gebracht, wäre ich glücklicher, als was ich heute bin. Das ist schlimm, tu das nicht. Solange du noch einen Vater hast und eine Mutter, wie sie auch sind, was dir hin, erweise ihnen, was du ihnen schuldig bist und ehre sie. Und Gott im Himmel, der sieht das. Der sieht das, das ist ihm wohlgefällig. Und dadurch wirst du gesegnet werden. Und habe Mitleid mit ihnen. Leb nicht dein eigenes Leben. Gott beschenkt uns, wenn wir zu ihm kommen. Und denk mal, wie der verlorene Sohn beschenkt worden ist. Er weiß nicht, wird. Aber das Vaterherz hat gejubelt. Mein Sohn war verloren. Ist gefunden. Er war tot. Ist lebendig geworden. Wenn da einer unter uns ist, der seinen Vater nicht geirrt hat oder Mutter, der gehe heute Abend nicht zu Bett, vor dem er das in Ordnung gebracht hat. Und wenn die Person zu weit weg ist, rufe an. Und wenn du eine Tochter bist oder Schwiegertochter und die Schwiegereltern nicht gut behandelt hast, ruf heute Abend noch an, wenn du sie nicht erreichen kannst. Und sag, bitte verzeih mir. Von jetzt ab will ich dir eine Tochter sein, nicht eine Schwiegertochter. Tu das, du wirst gesegnet werden. Und der Herr wird dir mit Erbarmen beschenken. Im Griechischen für Erbarmen ist das Wort Eleo, bedeutet Barmherzigkeit, Mitleid. Und interessant ist dieses, dass im Griechischen das Gegenteil, das Gegenübergesetzte von Mitleid, Neid ist. Neid, N-E-I-D. Das Gegengesetzte von Mitleid ist Neid. Das zeigt einem, wie schlecht es ist, wenn man neidisch ist. Werde nie neidisch. Das ist eine teuflische Sache. Neidisch. Mitleid. Der Herr Jesus sah die Menschen und hatte Mitleid. Mitleid zu haben, ist innerlich bewegt zu sein. So sehr, dass die Eingeweide, deine Gedärme, umgedreht werden in deinem Leib vor Mitleid. Da wirst du innerlich bewegt, berührt. Als Jesus Mitleid hatte, das hat seine Eingeweide berührt, umgedreht in seinem Leib. Das ging ihm durch Mark und Bein. Eleo, im Griechischen die Rührung, die angesichts eines Übels, die einen anderen betroffen hat, ergreift. Und die Furcht, dass man selbst auch so betroffen sein könnte. Das ist Erbarmung. So hat Gott sich über uns erbarmt. Seine Eingeweide sozusagen sind in ihm gedreht worden. Das ging ihm durch und durch, als er dich sah. Und wenn er dich vielleicht heute Abend noch sieht, volle Mitleid und Erbarmen, da könnte ich diesem Menschen nur helfen, könnte ich diesen Menschen nur retten. Dem ist in eine tiefe Grube. Ich möchte ihm das Seil hinwerfen, dass er sich daran hält und sein Leben rettet. Uns ist Barmherzigkeit widerfahren. Wir hatten eine Begegnung mit Jesus Christus und als er uns sah, war er voller Mitleid, tief bewegt, berührt. So sehr, dass er bereit war, am Kreuz auf Golgatha für uns sein Leben zu geben und den gräulichsten Tod zu sterben. Oh Menschen, die Zeit ist schon dahin. Ich komme jetzt zum letzten Punkt. Der letzte Punkt. Sagt Paulus, wir werden nicht müde. Wir werden nicht matt. Wir werden nicht müde. In Jesaja 40, Vers 3 heißt es, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler. Fliegen wie Adler. Laufen. Nicht matt werden. Und dass sie wandeln und nicht müde werden. Was bedeutet das? In 1. Mose 25, von Vers 29, lesen wir von Esau. Wir kennen die Geschichte gut, Jakob und Esau. Esau kam vom Felde, er war auf Yacht. Er kam zurück müde, erschöpft. Müde. In seiner Müdigkeit sagte er, siehe, ich muss doch einmal sterben. Was soll mir denn die Erstgeburt? die ist mir doch nichts wert. Also verachtete Esau seine Erstgeburt und verkaufte sie an Jakob für einen Teller Suppe. Er sagte, ich bin jetzt müde, ich bin am Ende. Was nützt mir die Erstgeburt? Ich muss ja doch einmal sterben. Und hat seine Erstgeburt verkauft. Nachdem hat es ihm leid getan, er hat geweint. Er hat sie wieder gesucht mit Tränen und nicht gefunden. Es würde heißen, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Esaus. Und Esau hat das verkauft. Nicht nur seine Erstgeburt, sondern seinen Gott. Nun heißt es Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jakob hat das nie verachtet, das Göttliche. Nie. Aber Esau hat so gejagt, er kam zurück müde und war am Ende und sagte, es hat doch alles keinen Sinn. Sehr wahrscheinlich hat er kein Reh an dem Tag gekriegt. Sehr wahrscheinlich war es umsonst. Und da war er verdrießlich und ärgerlich. Nun achtet mal darauf. Im Griechischen heißt das Wort müde MKKO. MKKO. Das bedeutet müde werden, nachlässig werden, verzagen. MKKO. Und die Wurzel von diesem Wort stammt von KKO. K-A-K-E-O. KKO. Und die Wurzel dieses Wortes heißt, bedeutet böse sein. Böse. Böse, sich ärgern. Werde nie müde. Verzagt, müde und sagt, es hat keinen Sinn. Ich bin am Ende. Ich werfe alles über Bord. Ich habe so oft versucht, es nützt nichts. Man versucht, es hilft nicht. Ich bin jetzt satt und müde. Ich habe jetzt genug gehabt. Ich bin jetzt am Ende. Das ist etwas Satanisches. Das ist etwas Böses. Warum willst du aufgeben? Weil es nicht nach deiner Pfeife tanzt. Warum wirst du müde? Weil es nicht so geht, wie du willst. Und dann wirst du bös. Und dann wirst du verzagt. Dann sagst du, es hat keinen Sinn. Ich habe versucht, es funktioniert aber nicht. Paulus sagt, ich werde und wir werden nicht müde. Bei ihm war es ein zweifelloses Gelingen. Ein zweifelloser Erfolg. Er wusste, es wird mir gelingen. Ich werde nie müde. Nun schaut ihn mal an. Er schreibt dies an die Korinther. Die Gemeinde in Korinth ist durch ihn gegründet worden. Das waren sozusagen sein, menschlich gesprochen, seine Leute. Waren aber nicht seine, es waren Gottes. Kein Mensch gehört einem Menschen. Du kannst nicht sagen, das ist mein Mensch. Wenn ich euch predige und ihr kommt zum Glauben, kann ich doch nicht sagen, ihr gehört mir. Das ist Unsinn. Und wenn einer dich in die Seelsorge nimmt und sagt, oh, du bist nur mein Kind. Unsinn, Gottes Kind. Trotzdem Paulus gesagt hat, ich habe euch durch die Verkündigung des Wortes, wenn ihr auch viele Lehrer habt, ihr habt einen Vater. Und der hatte sie durchs Wort geboren. Aber im rechten Sinn, Der Mensch gehört uns nicht. Er gehört dem Herrn. Und wir haben kein Verfügungsrecht und können nicht über einen Menschen herrschen. Wir haben gehört, der Größte soll der Kleinste sein. Und wir sind nur Diener. Nun, Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Die hat ihm aber keine Freude gemacht. Das Herz zerbrochen. Die schlimmsten Schandtaten sind in Korinth geschehen. Einer hat sogar mit seiner Schwiegermutter ein Verhältnis gehabt. Und Paulus sagt, selbst unter den Heiden geschieht nicht so etwas. Was für Sünden hat es da nicht alles gegeben. Und doch sagt Paulus, ich werde nicht müde. Ich werde nicht müde. Und dann im selben Brief, 2. Korinther 11, darf ich das lesen, von Vers 23. Da heißt es, sind Sie Diener Christi? Ich rede töricht. Ich bin's viel mehr. Ich habe mir gearbeitet. Ich habe mir Schläge erlitten. Ich bin öfter gefangen, öfter in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche weniger 1. Kann man sich das vorstellen? Der Herr Jesus vor seinem Tod ist gegeißelt worden. Paulus ist 5-mal gegeißelt worden. Und ihr wisst, was eine Geißel ist. Valede, am Ende 4 Schwänze, am Ende von jedem Schwanz ein trockener Knochen oder ein Nagel oder ein Stück Eisen. Dann wurde der Mann an einem Pfahl gebunden, beide Hände. Er stand nicht gerade, er musste gebückt sich beugen. Und dann kam der, der ihn geißelte und stand auf einen Stein oder auf einen Klotz hoch über ihm. Das Gewand wurde abgenommen bis hier zur Hüfte. Und dann wurde er geschlagen. Dann wurde der Rücken geflücht. Sie sagen, es geschah nach einer Geißelung, dass man die Lungen innen sah, wie sie atmeten. Einmal. Paulus ist 5-mal gegeißelt worden. Könnt ihr euch sowas vorstellen? 5-mal. Der wird kein Fleisch mehr am Rücken gehabt haben. Einige sagen, dass er, als sie begannen, ein Drittel von den Streichen, er sagt 40 Streiche weniger 1. Das Römische Reich erlaubte nicht mehr als 40 Streiche. Dann starb der Mensch. Das war zu viel. Dann haben sie gesagt 40 weniger 1. Dass wenn sie nicht recht gezählt haben, dass es nicht darüber geht, das war ein Verbrechen. Also 39 Mal. Und Paulus sagt, 5-mal bin ich gegeißelt worden. Mit 40 Streiche weniger 1. Sagen sie, einige sagen, dass die erste Drittel Streiche auf die Brust, der musste sich bücken nach hinten, so, nur wurde ein Drittel von den Streichen auf der Brust, Drittel von den Streichen hier rechte Schulter, ein Drittel linke Schulter. Aber das waren ja 4 Schwänze und die schlugen überall. Und dann, sagen sie, wurde die Geißel gezogen, dass sie so das Fleisch riss. Wie konnte solch ein Mensch noch leben? Wie hat der wohl ausgesehen? 5-mal gegeißelt worden. Das wäre aber tatsächlich nun genug. Er sagt, ich werde nicht müde. 5-mal gegeißelt. Wie hat der wohl ausgesehen? 1-mal gesteinigt. Die haben ihn gesteinigt. Ich habe diese Tage über eine Steinigung geredet. Bei einigen fiel der auch Apfel raus und hing. Bei anderen die Nase ab. Bei den anderen die Zähne eingeschlagen. Die Knochen wurden zerbrochen. Sie haben den Paulus gesteinigt und liegen lassen als tot. Dann kamen die Christen, haben sich um ihn versammelt und gebetet. Und Gott hat ihn erweckt. Er stand auf. Wie hat er ausgesehen? Blutig, blau, rot. Und was tut dieser Mann? Er geht hin und verkündigt das Evangelium. Er war wohl von anderem Stahl gebaut, als was wir sind. Bei uns nur ein kleines und unfreundliches Wort, eine kleine Unehre, nur einen unfreundlichen Brief. Ein Mensch schreibt nur eine unfreundliche Sache in der Idee und der Mensch ist nie. Ja, Karl Stett, der sagte, ja, wir haben Schokoladesoldaten Christi in der Welt heute. Die sind so süß, aber wenn die Sonne herauskommt, schmelzen sie gleich. Ja, wir sind nicht vom alten Holz, von alten Stahl. Und Paulus, voll Blut, heißt nicht, er hat sich gewaschen. Er ging hin und verkündigte den Herrn in die Stadt, wo sie ihn gesteinigt haben. Ja, das waren Männer. Was für ein Lohn wohl die haben werden. Wie wunderbar wird das sein, wenn Jesus die bedient. Er sagt, von den Juden habe ich 5-mal. Ich weiß nicht warum, ich habe schon ein paar Mal gepredigt und habe gesagt 4-mal. Und habe das Falsche gesagt. Als ich heute Abend las, was, 5-mal? Sag Erlo, was hast du bloß gemacht? Du sagst 4-mal. 5-mal. 40 Schläge, weniger eins. Wie gut, dass der keine Frau gehabt hat und keine Kinder. Die hätten ihn gesteuert. Ich will meine Frau nicht beleidigen oder was. Ich glaube, die hätte gesagt, Elo, geh nicht wieder hin. Oder meine Kinder hätten mich gesteuert. Dann heißt es, nicht verheiratet sein ist besser als verheiratet sein. Aber aus anderen Gründen. Aber der Paulus, ein und alles für Gott. Alles andere war Nebensache. Gott war die Wichtigkeit, war ihm das Größte. Er sagt, ich bin 3-mal gestäubt worden. Das bedeutet, mit der Rute geschlagen. Die Römer schlugen den Menschen auf mit einem Stock. Eine Rute. 1-mal gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht. In der Tiefe des Meeres. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch die Flüsse, in Gefahr durch die Mörder, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit. In viel Wachen, in Hunger und Durst. Oft hatte Durst, oft hatte gehungert. In viel Fasten, in Frost und Blöße. das bedeutet draußen, hat er geschlafen. Morgens erwachte er und war bedeckt mit Frost, der Kälte und Blöße. Der Mensch ist oft bloßgegangen, hatte keine Kleidung. Kann man sich das vorstellen? Kann das nicht fassen. Wie das möglich ist. Als ich hier sagte, dachte ich, ach, Elo, Kleidung. Als ich Kind war, haben meine Eltern mir Kleidung gekauft. Als ich größer war, hat mein Bruder und seine Frau mir Kleidung gekauft. Als ich anfing zu missionieren, war ich wie Kind in ihrem Haus. Die haben mich wie ihr Sohn behandelt. Die haben mich gekleidet. Dann kam eine Zeit, wo Mitarbeiter mich gekleidet haben. Und dann Frauen, Kinder und Freunde. Ich habe noch nie, glaube ich, in meinem Leben einen Schlips gekauft, Krawatte oder Hemd oder Kleid. Wird alles reichlich beschenkt. Es gibt sogar Menschen hier in der Schweiz, die mich schon bekleidet haben. Aber Paulus sagt, oft bin ich bloßgegangen. Wie hat der Mensch wohl ausgesehen? Hätten wir doch nur ein Bild von ihm. Vielleicht hieß es auch von ihm, er hatte keine Gestalt noch Schöne. Vielleicht haben Menschen ihn verspottet. Was für ein Mann ist das? Aber wenn er redete, dann kamen lebendige Worte aus seinem Mund. Und ich glaube nicht, dass es ein Apostel, ein Mensch gibt in der Welt, den Gott so gebraucht hat wie Paulus. Er hat die ganze Welt beendet. Den Römerbrief hätte keine Reformation gegeben ohne Paulus. Martin Luther ist durch den Römerbrief zum Glauben gekommen. Also halten wir dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes weg, allein durch den Glauben. Gäbe es keinen Korintherbrief, kein Galaterbrief, kein Epheserbrief, kein Philipperbrief. Großteil des Neuen Testaments sind Briefe des Paulus. Durch solch Leid ist dieser Mann gegangen. Und er sagt, ich werde nicht müde. Wir werden nicht müde, kein Zweifel daran. Er sagt bis zum Tod und er sagt, ich habe eine Bitte. Ich will meinem Herrn gleich werden, auch in seinem Tod. Ich will als Märtyrer sterben. Und er ist als Märtyrer gestorben. Welch ein Mann! Und hat nie daran gezweifelt, dass er als Sieger sterben wird. Dass es ihm gelingen wird. Nie war er besiegt. Durch die größte Not kann man verstehen, dass der Herr Jesus gleich schon bei seiner Bekehrung gesagt hat, gehe hin zu ihm. Ich will ihm zeigen, wie sehr er um meines Namens willen leiden muss. Der Paulus. Paulus. Und der Herr Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber nichts von meinen Worten und nichts von den Worten dieses Mannes. Bis in Ewigkeit seine Krone, die Gott für ihn hat. Darum, dieweil wir solch ein Amt haben, wie uns denn Barmherzigkeit widerfahren ist, so werden wir nicht müde. Wer müde wird, hat Bitterkeit im Herzen. Wird böse. Ist nicht so gegangen, wie ich wollte. Ärgert sich. Möchte mir am liebsten das Leben nehmen. Die Menschen, die sich das Leben nehmen, nehmen sich das Leben, weil sie ihren Willen nicht bekommen. Dann sagen sie, dann mache ich lieber Schluss mit meinem Leben. Es geht nicht so, wie sie wollen. Haben Bitterkeit. Und werden müde. habe jetzt genug von meinem Mann, genug von meinen Kindern, von meinen Eltern, die Nase voll. Das ist verkehrt. Wir können den Herrn nicht entgegengehen mit einer Nase, die voll ist. Da müssen wir zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, hole den Schmutz aus meiner Nase, den Schmutz aus meinen Ohren und den Dreck und den Mist aus meinem Herzen. Mache alles neu. Und lass mich laufen und wandeln, dass ich nicht müde werde. Und wenn wir Schwierigkeiten erleben, dass das uns stärkt, dass das, und wenn sie Wasser aufs Feuer gießen, dass das Wunder geschieht, dass das Wasser sich nicht in Wein, sondern in Öl verwandelt und dass wir desto feuriger für den Herrn Jesus leben, unseren Mitmenschen gewinnen, Menschen die Botschaft Gottes bringen. Möge Gott das schenken, dass wir nicht müde werden. Und wenn du müde wirst, bekenne dem Herrn Jesus, dass du ein böses Herz hast und dass da noch Böses in deinem Herzen ist. Kein Nachtragen, keine Bitterkeit, vergeben. Und sie haben den Herrn gesagt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Ist 7-mal genug? Der Mann kann sagen, ich kann meiner Frau nicht mehr vergeben. Wenn sie kommt, es tut mir leid. Doch, ich habe jetzt genug. Er hat die Nase voll. Bitte nicht wieder um Vergebung. 7-mal? Der Herr Jesus sagt, 7-mal, 70-mal. Und wenn du ihn 7-mal, 70-mal vergeben hast, bist du schon so gewohnt, dass du nicht ohne dem fertig werden kannst. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für dein heilig Wort. Wir haben gehört, dass es ein Amt gibt. Jeder muss wissen, was sein Amt ist. Nach dem Plan und Ratschluss Gottes. Und was dieses Amt ist, wir sollen dienen. Aber vor dem wir dienen, muss Jesus uns dienen. Und dass uns Barmherzigkeit geschenkt worden ist, wir sind beschenkt worden mit Erbarmen, wie der verlorene Sohn. Sodass sein älterer Bruder neidisch wurde und gestreikt hat. Er hat gesagt, ich gehe nicht hinein. Ich freue mich nicht mit meinem Vater. Und da war er der verlorene Sohn. Und letztlich, Herr, dass wir nicht müde werden, schenke uns das, Herr, dass bis zum Tode wir nicht müde werden. Dass wir nicht sagen, wie lange muss ich leiden? Wie lange muss ich dies noch erdulden? Wie lange? Ich kann nicht mehr. Sondern, dass wir bis zum Ende, das wahre Ende, nie müde werden. Amen.